Liebe Freundinnen und Freunde, lieber Michael Müller, danke für die Einladung. Ich habe gehört, dass ich einer der wenigen grünen Bundestagsabgeordneten bin, der Mitglied bei den Naturfreunden ist. Ich kann euch versprechen, ich werde Werbung bei mir in der Fraktion dafür machen, dass noch mehr Leute auch aus der Fraktion Mitglied werden. Ich denke, wir haben mehr Mitglieder im Bund Naturschutz und im LBV oder deutschlandweit heißt er NABU. In Bayern heißt er ganz vieles anders. Die Naturfreunde heißen zum Glück auch in Bayern Naturfreunde. Ich bin Mitglied bei den Naturfreunden, weil ich persönlich sehr, sehr gern in die Berge gehe, weil ich sehr, sehr gern in der freien Natur draußen bin. Ich bin Mitglied bei den Naturfreunden, weil ich die Arbeit im Kern sehr schätze und ich freue mich sehr, dass ihr euch um das schwierige Thema der solidarischen Transformation kümmert. Wir nennen es klassischerweise ökologisch-soziale Transformation, aber ich denke, wir verstehen unter diesen Dingen in sehr, sehr vieler Hinsicht das Gleiche. Und ich weiß jetzt nicht, was Michael Müller euch schon berichtet hat oder was er dargestellt hat. Zu meiner Person, ich war, bevor ich aktiv oder hauptamtlich Politik gemacht habe, war ich Biologe, war ich Tropenbotaniker, war ich sehr, sehr viel in der Welt unterwegs und kenne deshalb viele verschiedene Länder, ich kenne viele verschiedene Ökosysteme. Und wenn wir uns insgesamt die Entwicklung des Umwelt- und Naturschutzes anschauen, können wir eigentlich in Deutschland auf viele Dinge stolz sein. Nämlich, wenn man sich die Geschichte anschaut, wie hat Umwelt- und Naturschutz angefangen, wie hat überhaupt die Idee der Ökologie Eingang gefunden, das ist vor 100 Jahren, hat es angefangen mit im Grunde klassischen Objektschutz. Man hat festgestellt, dass die zunehmende Industrialisierung, die zunehmende Ökonomisierung und Technisierung der Welt ganz stark unser Landschaftsbild verändert und dass wunderschöne Teile der Natur und der Landschaft verschwunden sind. Und man hat angefangen, sowas wie Moore, einzelne Gebirgsregionen, einzelne Wälder, einzelne Baumgruppen zu schützen. Dann hat insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg die Industrialisierung und der technische Fortschritt und Aufschwung nun mal einen neuen Sprung gemacht. Und man hat festgestellt, dass Umweltschutz im ganz klassischen Sinne dringend notwendig ist, allein schon für unser tägliches, vernünftiges Überleben, für unsere Gesundheit. Und man hat Maßnahmen ergriffen gegen die Verschmutzung der Flüsse, gegen die Verschmutzung der Luft. Das hat angefangen, da muss ich zugestehen, gab es die Grünen noch gar nicht, für die ich jetzt aktiv Politik mache, mit so Forderungen von Willy Brandt, der einen blauen Himmel über dem Ruhrgebiet gefordert hat. Es war so dann der nächste Schritt. Man ist dazu übergegangen und hat erkannt, dass es da eine ganze Reihe technischer Maßnahmen braucht. Diese technischen Maßnahmen haben auch geholfen und haben gegriffen. Wer kennt die Flüsse noch von früher? Früher gab es in Deutschland Flüsse, auf denen Schaumberge geschwommen sind, die giftig und toxisch waren. Inzwischen kann man in vielen Flüssen wieder baden. Und es gibt durchaus auch wieder Fische in diesen Flüssen. Was natürlich immer noch ein großes Problem ist, ist die Struktur unserer Flüsse. Deshalb sind sie von einem guten ökologischen Zustand ganz weit entfernt. Aber wer kann sich vorstellen, wie die Luft in unseren Städten noch vor, wie gesagt, den 50er oder 60er Jahren war? Auch die Debatte um das Waldsterben. Ich habe öfters gehört zum Waldsterben, ach ihr Ökos, ihr macht doch immer Hysterie. Schau mal, das Waldsterben ist auch verschwunden. Das ist Quatsch. Das Waldsterben ist nicht verschwunden, sondern das ist der Erfolg von Politik, der Erfolg von Umweltbewegungen und natürlich auch mit der Erfolg von euch, denn man hat Maßnahmen ergriffen. Man kann sich ja noch erinnern, um die ganz harten Kämpfe, die es damals gab, um sowas wie Katalysator, da hieß technisch geht das nicht, hat die Automobilindustrie behauptet, die ganzen Arbeitsplätze gehen verloren, die Automobilindustrie wandert aus Deutschland ab, war natürlich alles Quatsch, es war einfach ein harter Kampf und die hatten Angst, in einer gewissen Übergangsphase auf bestimmte Gewinne verzichten zu müssen. Inzwischen ist ein Katalysator selbstverständlich. Es gab harte Kämpfe mit den großen fossilen Kraftwerksbetreibern, mit denen uns in der Zukunft wieder harte Kämpfe bevorstehen und denen wir bereits stecken. Aber die waren früher ohne Entschwefelungsanlagen. Da haben die noch ganz anderen Dreck produziert. Jetzt produzieren sie überwiegend CO2, was auch hochproblematisch ist. Aber das heißt, wir haben da große, große Erfolge erzielt und damit sind die Flüsse sauberer geworden, da ist die Luft sauber geworden und das Waldsterben hat nicht ganz aufgehört, weil man mit all den technischen Maßnahmen nicht alles erreicht hat, was man sich vorstellen kann. Aber das Waldsterben ist immerhin so weit gebremst worden, dass es nicht mehr das große, akute Problem ist und das sind ganz, ganz große Herausforderungen. Und jetzt, wo unsere Flüsse sauberer geworden sind und der Wald immer noch existiert, stehen wir, wenn man ehrlich sein soll, vor noch größeren Herausforderungen. Nämlich jetzt haben wir im Kern viele Umweltprobleme, zum Beispiel die Vermüllung des Meeres, insbesondere mit Plastik. Das ist ein gigantisches, nicht zu unterschätzendes und überhaupt nicht lächerliches Problem, weil da flächenmäßig das größte Ökosystem gefährdet ist, nämlich unsere Meere und auch die Eiweißversorgung von circa 2 Milliarden Menschen gefährdet ist. Aber von den ganz großen Umweltproblemen gibt es 2 gigantische, und das eine ist die Klimakatastrophe und das zweite, gern vergessene, ist das weltweite Artensterben-Katastrophe. Und beide können wir nicht mehr mit klassischen technischen End-of-Pipe-Lösungen in den Griff kriegen. Wir können, so wie beim Auto mit dem Katalysator, wie bei den Kläranlagen, wie bei den Entschwefelungsanlagen, da braucht man insgesamt eine Transformation unserer Wirtschaft, eine Transformation die Art und Weise, wie wir unseren Wohlstand erarbeiten. Und das ist nochmal eine ganz, ganz andere Herausforderung. Und diese Herausforderung muss es uns auch gelingen, weltweit zu lösen. Denn man braucht sich bloß was ganz Simples vorstellen, selbst ein 3-Liter-Auto, wenn alle Menschen weltweit mit der Menge, wie wir in Deutschland mobil sind, also ungefähr 500 Autos auf 1000 Menschen, also wären wir jetzt bei mehreren Milliarden Autos weltweit. Wenn wir weltweit so unsere Mobilität organisieren würden, dann würde uns auch das 3-Liter-Auto nicht retten. Das muss man sich einfach klar machen. Deswegen braucht man da eine ganz, ganz grundlegende Transformation unserer Wirtschaft. Jetzt kann man sagen, das schafft man nie. Das ist eh hoffnungslos und mein Gott, das ist nicht erreichbar. Dazu kann ich aber sagen, das höre ich inzwischen sehr, sehr oft, was gibst dir da so viel Mühe, was hängst du so viel Zeit rein, oder auch zu Umweltgruppen wird es gesagt, es ist doch eh schon zu spät, oder der Gegner ist so übermächtig, die Industrie hat so viel Macht und so viel Kraft und das schafft man nie. Und dazu kann ich nur sagen, ich bin noch nicht so besonders alt, aber meine eigene Lebenserfahrung spricht ganz massiv dagegen. Als man in den 80er Jahren angetreten ist, zum Teil schon Ende der 70er Jahre, gegen die großen Energieversorger, die damals ganz stark auf Atomkraft gesetzt haben. Da waren im Kern alle für Atomkraft. Da waren nahezu alle großen Parteien waren für Atomkraft. Nahezu die gesamte Medienlandschaft war für Atomkraft. Nahezu die gesamte Wissenschaft und Wirtschaft war für Atomkraft. Und dagegen waren ein paar Umweltverbände. Aber Bastler, die damals so Photovoltaikanlagen auf Bastelniveau oder Windkraftanlagen auf Bastelniveau hergestellt haben, ein paar Ökos, ein paar Langhaarige, das hat halt geheißen Spinner. Und es hieß auch, ihr habt doch keine Chance. Und man hat sich davon überhaupt nicht einschüchtern lassen. Man hat sich davon überhaupt nicht verdrießen lassen. Als erstes ist es gelungen, die SPD umzudrehen. Und damit ist es gelungen, dann 98 einen Einstieg in den Atomausstieg zu schaffen. Es war nicht einfach, weil es war zum Teil nur ein verbales Bekenntnis, muss man ehrlicherweise sagen. Aber immerhin, es gab einen Einstieg. Und dann hieß es, ach Gott, lass doch die Bastler und Spinner machen mit dem erneuerbaren Energiengesetz. Mehr wie 3% hat damals führende Manager von RWE und E.ON gesagt, mehr wie 3% werden die erneuerbaren Energien nie schaffen. Das kriegen die nie hin. Und jetzt haben sie das Problem, dass sie ihre eigene Propaganda geglaubt haben und nie drin investiert haben und jetzt in großen Schwierigkeiten sind, in großen ökonomischen Schwierigkeiten. Weil es ist doch gelungen. Und jetzt, nach dem tragischen und bitteren Unglück in Japan, ist selbst die CDU umgefallen und selbst die FDP. Ich meine, das waren rührende Szenen im Bundestag, als man dann plötzlich zu CDU-Abgeordneten sagen kann, na, wie geht's uns Atomkraftgegnern denn heute so? Und sie nicht genau wussten, wie sie das jetzt empfinden sollen, als Lob oder als Tadel oder als Spott. Aber am Ende ist es gelungen. Es ist noch nicht ganz gelungen. Und gerade Herr Seehofer in Bayern versucht ja alles, damit es nicht gelingt. Aber trotzdem, wenn man sich anschaut, wie vor noch nicht einmal oder vor 30, 35 Jahren, wie da die Ausgangslage war, hat man gesagt, es wird nie gelingen. Und jetzt sind wir doch wahnsinnig nah davor, dass wir es wirklich geschafft haben. Und ich finde, sowas gibt Hoffnung und sowas gibt Mut. Denn die ökologische Transformation unserer Wirtschaft muss uns einfach gelingen. Da gibt's keine Alternative dazu. Denn was soll denn die Alternative sein? Die Alternative, dass man die Klimakatastrophe so zulässt, dass die Durchschnittstemperatur weltweit um 4 bis 5 Grad steigt, das ist nämlich der Nichtstun-Pfad. Was würde denn das bedeuten? Es würde bedeuten, dass die Ökosysteme anfangen, überfordert zu sein und dann anfangen, und da spreche ich jetzt eher als Wissenschaftler, als Biologe, als wir als Politiker, anfangen, ihre Ökosystemdienstleistungen einzustellen. Ja, was machen wir denn dann alle? Oder spätestens unsere Kinder oder Kindeskinder, wenn die Ökosysteme ihre Ökosystemdienstleistungen einstellen. Dann wird's plötzlich ganz, ganz eng. Nicht? Dann machst du plötzlich keine vernünftige Landwirtschaft mehr. Dann hast du keine vernünftige Forstwirtschaft mehr. Dann hast du plötzlich Schwierigkeiten an der Küste. Dann verschwinden plötzlich ganze Staaten, weil der Meeresspiegel so steigt. Du hast gigantische Mengen an Flüchtlingen. Du hast gigantische Mengen an Hungerflüchtlingen. Man sieht ja bereits jetzt, wie die Staatenwelt überfordert ist mit den Katastrophen, mit denen wir es jetzt alles zu tun bereits haben. Das heißt, wir werden es nie schaffen, das zu organisieren und eine vernünftige Zivilisation aufrechtzuerhalten in einer Welt, in der in vielen Regionen die Ökosysteme brechen. Das heißt, wir müssen es schaffen. Das garantiert noch nicht, dass wir es schaffen, aber wir können es schaffen. Und das Beispiel beim Ausstieg aus der Atomkraft zeigt mir, wie viel möglich ist. Und ich meine, ich bin Mitglied bei den Naturfreunden in einer Gruppe, die eine weitaus längere Tradition hat als Bündnis 90 Die Grünen. Und ich komme aus einer Familie, wo mein einer Großvater Maurer war und der andere Großvater Elektriker. Und wenn man sich da anschaut, wenn man weiter in die Geschichte zurückgeht, wenn man sich anschaut, unter welchen Arbeitsbedingungen Menschen 1880 oder 1890 gearbeitet und gelebt haben, was da für katastrophale Bedingungen waren. Und die haben sich auch nicht gesagt, oh mein Gott, die Herausforderungen sind zu groß, der Gegner ist zu mächtig, der hat Polizei, Armee und die ganze wirtschaftliche Macht in seiner Hand. Sondern die Arbeiterbewegung, die hat durchaus gewusst, wo sie hin will. Und die wusste, wo sie hin will, nicht zu einem vernünftigen, zu einem anständigen Leben, zu einem guten Leben. Und dieses vernünftige, anständige und gute Leben ist weltweit bedroht. Es ist immer auch bedroht durch soziale Ungleichheit. Es ist auch immer bedroht durch massive Ungerechtigkeit. Und wenn man vernünftige ökologische Politik machen will, dann weiß man, dass vernünftige ökologische Politik nur in einigermaßen egalitären Gesellschaften funktionieren kann. Warum nur in einigermaßen egalitären Gesellschaften? Nehmen wir doch ganz simple Beispiele. Nehmen wir sowas wie ökologische Landwirtschaft und eine vernünftige Landwirtschaft ist eins der größten ökologischen Probleme weltweit. Aber wenn die einen Menschen beliebig viel Geld haben und die anderen Menschen nahezu kein Geld, ja, dann ist das erste Argument, das gegen Ökologie ins Feld geführt wird, das ist ja sozial ungerecht. Oder nehmen wir die Debatte um die Energiewende. Ich meine, unsere politischen Gegner wissen das sehr ganz genau. Die FDP hat gegen die Energiewende, ausgerechnet die FDP, die sicher nicht für soziale Gerechtigkeit steht, hat im letzten Bundestagswahlkampf gegen die Energiewende die Stromarmen ins Feld geführt. Welche Perfiderie, erst sozusagen dafür zu kämpfen, dass die soziale Ungleichheit steigt und dann die schwachen finanziellen Möglichkeiten der Armen ins Feld zu führen gegen eine ökologische Verbesserung. Aber das zeigt uns doch eindeutig, eine vernünftige ökologische Transformation, eine solidarische Transformation, dafür ist eine der Voraussetzungen, dass es natürlich Demokratie, natürlich Rechtsstaat, aber natürlich auch einigermaßen gerecht zugeht im Land, nämlich sonst fallen die einen hinten runter und für die anderen ist es vollkommen egal, weil nämlich die können sich eh alles leisten. Deshalb glaube ich, muss uns bewusst sein, wenn wir für eine solidarische Transformation kämpfen, dass man den Aspekt soziale Gerechtigkeit nicht vergisst. Und natürlich muss uns klar sein, dass wir für eine solidarische Transformation auch die Wirtschaft brauchen. Das ist richtig. Aber es sollte uns auch bewusst sein, dass natürlich eine Transformation innerhalb der Unternehmer Gewinner und Verlierer hat. Nämlich, wenn wir eine vernünftige Transformation hinkriegen, wird die Braunkohlewirtschaft Verlierer sein. Und die werden natürlich nicht sagen, ja, das ist eine gute Idee. Jetzt macht man das mit den erneuerbaren Energien und legt unsere Betriebe still. Natürlich werden die das nicht sagen. Und die Menschen, die dort arbeiten, auch wenn sie Kinder haben, werden natürlich berechtigte Ängste haben um ihren Arbeitsplatz. Das ist nebenbei gesagt auch ein Grund, warum wir einen guten, vernünftigen Arbeitsmarkt und einen funktionierenden Sozialstaat haben, dass man diesen Menschen dann was anbieten kann, dass man ihnen anbieten kann, es gibt für euch andere wiederum gute Jobs, nämlich sonst kämpfen sie, auch wenn sie Kinder haben, verbissen um ihren Arbeitsplatz bei der Braunkohlewirtschaft, weil ihnen zu Recht irgendwo das Hemd näher ist als die Jacke. Deshalb muss uns klar sein, dass wir da auch im Kampf um den Konflikt mit einer ganzen Reihe von Unternehmen und Gesellschaften sind. Oder ein weiteres Beispiel. Nehmen wir VW und Porsche. Porsche ist inzwischen eine Tochtergesellschaft. Die produzieren einen Porsche Cayenne, der in der Spitze ein zweistelliges Verbrauch an Benzin hat. Auf 100 Kilometer. Also es wird darum gestritten, ob es 40 oder 65 Liter sind. Aber also Autobild behauptet, es sind in der Spitze 65 Liter Benzin. VW macht mit jedem verkauften Porsche Cayenne 40.000 Euro Gewinn. Natürlich werden die nicht sagen, ja, ihr habt recht, das geht so nicht. Ein Auto, das in der Spitze 65 Liter verbraucht, oder vielleicht sind es auch nur 40, ja, das hören wir jetzt auf zu bauen. Wir investieren jetzt Milliarden in neue Fertigungsstraßen, wo wir dann das Null-Emissions-Auto bauen. Natürlich erkennen sie auch, dass über die ganz lange Strecke sie zu einer anderen Produktion kommen. Also sie werden natürlich versuchen, so lang wie möglich Cash-out zu machen, so lang wie möglich die alte Fertigungsstrecke Straße laufen zu lassen und so lang wie möglich den alten Porsche Cayenne zu verkaufen. Denn jede Einheit 40.000 Euro Gewinn, warum sollten sie das freiwillig aufgeben? Nur aus Anstand? Nur, weil sie sagen, aus allgemeiner gesellschaftlichem Verantwortungsbewusstsein? Nein, sowas muss erkämpft werden und sowas muss man erkämpfen gegen Widerstände und da muss man dann auch stehen und da muss man dann auch wissen, mit wem man es zu tun hat. Und all das kann man natürlich nicht alleine erkämpfen, weder als Partei noch als Abgeordneter, auch nicht als Fraktionsvorsitzender. Für all diese Auseinandersetzungen braucht man Verbündete, für all diese Auseinandersetzungen braucht man Zivilgesellschaft, für all diese Auseinandersetzungen braucht man aktive Verbände, für all diese Auseinandersetzungen braucht man eine breite gesellschaftliche Unterstützung. Man braucht natürlich auch eine kluge Politik, kluge Ideen, aber ich hoffe und freue mich drauf, mit euch weiter in Kooperation und ich finde es wahnsinnig spannend, dass wir als Naturfreunde, ich kann ja in dem Fall wir sagen, das Thema solidarische Transformation mit angestoßen haben. Ich halte es für ein sehr, sehr zentrales Projekt und ich bin mir sicher, dass wir alle Chancen haben, das zu gewinnen, auch wenn die Auseinandersetzung nicht einfach wird. Und es gibt noch ein zweites, ganz starkes Argument, wo es dann immer heißt, ja, wozu denn eine Transformation in Deutschland? Warum denn die Energiewende in Deutschland? Wozu denn das alles? In China geht jede Woche ein neues Kohlekraftwerk. Es ist doch egal, was wir machen. Man müsste doch mal was in China machen. oder mal was in Indien. Aber bei uns ist es doch egal. Das ist totaler Quatsch und totaler Unsinn. Wir sind erstens die viertgrößte Industrienation dieses Planeten. Und wenn man international unterwegs ist, dann bin ich immer wieder und immer noch erstaunt, wie sehr auf Deutschland geschaut wird. Gelingt euch die Energiewende als erster Schritt für diese Transformation? Schafft ihr das? Schafft ihr das, dass das sozial gerecht zugeht, wenigstens einigermaßen? Schafft ihr das, dass ihr eure Industrie erhaltet? Schafft ihr das, dass ihr den Wohlstand erhaltet? Und schafft ihr das, dass am Ende dann wirklich bei null Emissionen im Idealfall rausläuft? Dann sage ich, ja, wir haben da so ein bisschen Bundesregierung, die nicht so hundertprozentig überzeugt davon sind, mindestens nicht in allen Teilen, aber es ist denkbar und es ist möglich, dass wir es schaffen. Und da wird einem bewusst, wenn wir das in Deutschland schaffen, dann ist es ein Vorbild, dann haben wir mal wirklich was für die ganze Welt geleistet, und zwar was ganz Positives für die ganze Welt geleistet. Nämlich, wenn wir das in Deutschland schaffen, dann schafft es Europa, und die ganze Welt blickt da auf Europa, dann haben wir eine Chance, dass das Ganze nicht in der echten Klimakatastrophe endet, sondern dass wir unseren Planeten an unsere Kinder und Kindeskinder in einem Zustand übergeben, dass die auch noch Lebenschancen haben, dass die auch noch Entscheidungsfreiheiten haben, dass die auch noch die Möglichkeit haben. Es muss nicht sein, dass sie es dann alles richtig machen. Mir wird es auch politische Fehlentscheidungen in der Zukunft geben. Aber dass sie zumindest die Chance haben, ihr eigenes Leben zu bestimmen. Und es kommt auch schon auf jetzt drauf an. Nämlich die ersten Menschen im Südpazifik, in Bangladesch, verlieren jetzt bereits ihre Heimat aufgrund der Klimakatastrophe. Das heißt, das ganz große Ziel ist, wenn wir das in Deutschland hier schaffen, dann können wir das Vorbild sein für viele Regionen auf diesem Planeten. Und dann haben wir eine Chance, eben unseren Kindern und Kindeskindern einen lebenswerten Planeten zu übergeben. Und ich finde, das ist aller Mühe, aller Kräfte und allen Kampfes wert. Danke.